Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Mein Name ist Katja Michel und ich bin Redakteurin beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Ökosystem für deutschsprachige Familienunternehmen. Heute sprechen wir mit einem Familienunternehmen, das aus Wesel kommt und damit ganz in der Nähe von meiner Heimatstadt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jahrzehntelang nichts von diesem Familienunternehmen mitbekommen, bis ich vor kurzem, Ende letzten Jahres, das Buch The Secrets of German Family Businesses herausgegeben habe, bei dem Altana eines von 50 Unternehmen war, das wir porträtiert haben. Dieses Buch habe ich dann auch zum Anlass genommen, den Vorstandsvorsitzenden, Herrn Babilas, zu fragen, ob er nicht mal Lust hätte, in den Podcast zu kommen. Und ich bin froh, dass wir ihn heute hier begrüßen dürfen. Er ist seit fast 30 Jahren im Unternehmen und damit gibt es kaum eine bessere Person als ihn, um über die Geschichte dieses Familienunternehmens zu sprechen, um darüber zu sprechen, was in den 30 Jahren alles passiert ist. Natürlich auch, welche Rolle Nachhaltigkeit in der Chemie spielt. Und ich denke, das wird ein spannendes Gespräch. Ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr auf dieses Gespräch, wie ich es tue. Wenn ihr die Folge und den Podcast gut findet, dann hinterlasst uns gerne 5 Sterne. Und damit können wir direkt abgeben an Katja und an das, was bisher geschah. Viel Spaß.
Was bisher geschah. Die Wurzeln der heutigen Altana AG reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück. 1873 gründet Heinrich Bück in Oranienburg bei Berlin eine Fabrik und beginnt mit der Herstellung von Industrie- und Handelschemikalien. Das Unternehmen wächst, fusioniert mit anderen Chemikalienherstellern und wird zu einer Aktiengesellschaft. 1941 übernimmt der Industrielle Günther Quandt die Mehrheit. Die Quandts sind heute eine der mächtigsten Unternehmerdynastien Europas. Den wichtigsten Grundstein für das Vermögen legt Günthers Sohn Herbert Quandt, als er 1959 die Mehrheit am damaligen Pleitekandidaten BMW übernimmt. Zu den Beteiligungen der Quandts gehören auch Anteile am Batteriehersteller Warta. Daraus entsteht 1977 der Mischkonzern Altana, der später an der Börse sogar in den Leitindex DAX aufsteigt. Herbert Quandts Tochter Susanne Klappen verkauft die Pharmasparte von Altana, nimmt das Unternehmen 2010 von der Börse und integriert es in ihre Holdings Gion. Alle Unternehmensanteile von Altana sind nun im Familienbesitz. Das Unternehmen sitzt in Wesel am Niederrhein. Skion und damit Altana hat Klatten mittlerweile an ihre Kinder übergeben. Der Chemiekonzern beschäftigt mehr als 8000 Menschen und produziert Zusatzstoffe für Lack und Batterien, Pigmente für Kosmetika und Baustoffe, Isoliermaterialien für Elektromotoren und Druckfarben. Altana hat 2025 einen Umsatz von gut 3 Milliarden Euro gemacht. Etwa ein Zehntel davon in Deutschland. Warum er dennoch an den Standort Deutschland glaubt und über seine Rolle an der Spitze eines Chemiekonzerns, darüber sprechen wir jetzt mit Martin Babilas, dem Vorstandsvorsitzenden von Altana, im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
Hallo Herr Babilas, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ich grüße Sie und freue mich.
Herr Babilas, wir bringen unsere Gäste immer eine fiktive Situation mit einer anderen Person, die Sie unbedingt gerne mal treffen wollen würden. Welche Person würden Sie unbedingt gerne mal treffen und über was würden Sie mit der Person an der Maschinenraum-Espresso bar sprechen?
Das ist eine sehr interessante Frage, die erfordert fast ein bisschen Nachdenken.
Wir haben Zeit.
Genau, ich würde tatsächlich gerne Barack Obama treffen. Ich habe kürzlich den ersten Teil seiner Autobiografie gelesen und ich fand es faszinierend, den Weg, den er gegangen ist, aber auch die politischen Entscheidungen, die Transformation, zumindest mal in Teilen der Gesellschaft, die er angestoßen hat. Und das fände ich sicherlich sehr bereichernd. Ich habe allerdings ohnehin das Privileg, dass ich in meiner Aufgabe ganz viele Menschen treffe, in der Altana, aber auch um die Altana herum. Das sind Kunden, das sind Partner, das sind hin und wieder auch Politiker auf kleinerem Niveau als Barack Obama, um ehrlich zu sein. Und das sind schon bereichernde Begegnungen. Ja. Und von daher, die Espresso Bar ist ein Ort, den ich gerne ansteuere.
Wenn Barack Obama dann wirklich mal im Maschinenraum ist und Sie ihn dann treffen, wie würden Sie sich vorstellen?
Ich würde mich vorstellen, als Mensch, der ja für ein Unternehmen steht, seit vielen Jahren, welches Lösungen anbietet, die Produkte des täglichen Lebens besser und vor allem nachhaltiger machen. Und ein Unternehmen, welches eigentlich nicht bekannt ist, so in typischen Haushaltkategorien, aber was in ganz vielen Dingen drin steckt. Und da kann man dann, wie ich finde, auch viele interessante Gespräche anknüpfen über die Produkte, über unseren Beitrag und über den Weg, ja, hin zu einer nachhaltigen Welt. Und ich glaube, das wäre ein interessantes Gespräch.
Wie häufig kommt es vor, dass die anderen erklären müssen, was sie machen und was Altana macht?
Das kommt tatsächlich regelmäßig vor, weil eben Altana nicht wie große Unternehmen, die jedermann kennt, einen bekannten Namen hat. Aber wenn man dann einmal darüber spricht, was wir tun, dann ist das schnell auch etwas, was auf Interesse fällt. Ja, und von daher muss man dann auch nicht lange sozusagen erklären, sondern man ist direkt mittendrin.
Dann erklären Sie es doch auch gerne mal uns. Ich habe mich in der Vorbereitung zum Beispiel gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Spezialchemie? Bedeutet es, dass es eine herkömmliche Chemie auch gibt? Und was ist dann der Unterschied zwischen Spezialchemie und herkömmlicher Chemie?
Ich muss gestehen, dazu gibt es keine trennscharfe Definition. Vielleicht die beste ist, dass Sie typischerweise für Produkte unseres Hauses keine chemische Formel einfach so an die Wand malen können. Ja? Wo man dann sagen kann, das ist eine spezifizierte, definierte chemische Zusammensetzung, die ich sozusagen nach diesem Kriterium kaufe. Sondern unsere Produkte sind typischerweise erklärungsbedürftig. Das heißt, sie helfen dem Kunden, ein bestimmtes Ziel zu erreichen und leisten dadurch einen Mehrwert, einen Beitrag. Ja, und das ist etwas, was wir als Spezialchemie bezeichnen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Das ist hier ein Verschluss, ein ganz handelsüblicher Verschluss einer Wasserflasche. Da habe ich mir eben etwas draus eingeschenkt. Und wir sind ein führender Anbieter von der Dichtungsmasse, die in diesem Verschluss steckt und die Flasche dicht hält. Und einen wesentlichen Beitrag können Sie daran erkennen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen vor einigen Jahren eine Neuartigkeit, also eine Innovation auf den Markt gebracht haben, wo die Dichtungsmasse hilft, 0,3 Gramm aus dem Verschluss an Stahl bzw. Blech rauszunehmen. Das klingt jetzt wenig, aber bei 300 Milliarden verkauften Verschlüssen bzw. Flaschen jedes Jahr, das sind ja Drehverschlüsse, das sind Kronkorken und so weiter, kommen schon ganz schöne Mengen zusammen. Da reden wir über 90.000 Tonnen Stahl, die Sie dadurch einsparen können, weil eben der Compound, also die Dichtungsmasse, den Verschluss diese Stabilität, diese zusätzliche Stabilität gibt. Und das ist ein Beispiel für erstens ein Produkt, aber zweitens auch eine Innovation, die wirklich einen Mehrwert bringt und hin und wieder auch einen Markt wirklich prägen kann. Und da gibt es viele von.
Und wie läuft sowas normalerweise oder vielleicht jetzt auch konkret in diesem Fall? Also kommt da die Getränke, wahrscheinlich eher Verpackungsindustrie, treten die an Sie heran und sagen, können wir da irgendwas machen? Oder sind das Vorschläge, die bei Ihnen im Hause entstehen?
Das entsteht sehr oft wirklich an der Schnittstelle, ja, zum Kunden. Also viele unserer Innovationsprojekte machen wir gemeinsam mit unseren Kunden, wo wir in die Labors der Kunden gehen, in die Anwendungstechnik, oftmals an die Produktionslinien unserer Kunden, aber die Kunden natürlich auch zu uns kommen. Es ist ein erheblich oder ein wichtiger Bestandteil unserer Innovationsanstrengung, dass wir die sogenannte Anwendungstechnik, also das, was unsere Produkte machen, in unseren Labors nachstellen. Das heißt also, die Prozesse unserer Kunden sehr, sehr gut intim kennen und auf der Basis nicht nur gezielt diese Produktentwicklung betreiben können, sondern auch den Kunden vor allem anwendungstechnisch sehr intensiv beraten können. Und das ist eben ja alles Teil unseres Geschäfts, unserer Art, dieses Geschäft zu betreiben und das, was wir eben als Spezialchemie bezeichnen.
Jetzt muss ich doch auch nochmal nachfragen, ist es so, dass dann ein Kunde mit einem Problem auf Sie zukommt und dann bauen Sie das nach, um da die Lösung zu finden? Oder ist es so, dass Sie Industrieunternehmen begleiten, also der Partner aus der Chemie? Und dann guckt man einfach mal, was man so gemeinsam an Innovationen findet.
Dazu kann ich klar sagen, sowohl als auch.
Ja.
Ja, also das passiert beide. Tatsächlich genauso, wie Sie es auch richtigerweise beschrieben haben. Wir stehen uns schon auch als Partner unserer Kunden. Wir haben typischerweise sehr, sehr langjährige Kundenbeziehungen mit sehr, sehr auch tragfähigen persönlichen Beziehungen. Ja, also der Kontakt gerade zwischen den Menschen ist dabei sehr intensiv. Und es ist oftmals natürlich so, dass wir sozusagen der Chemiepartner sind, weil als Hersteller von Chemieprodukten haben Sie einfach auch bestimmte Regeln zu beachten. Und Sie müssen einfach bestimmte Dinge sicherstellen, damit das allein schon sicher ist. Und das ist etwas, was oftmals unsere Kunden, die eher im weiterverarbeitenden Gewerbe sind, die aber eben keine Chemieunternehmen sind, weder können noch wollen. Und von daher gibt es diese sehr, sehr intensive langjährige Partnerschaft. Allerdings ist immer auch Herz unseres Leistungsversprechens, dass wir eben die Prozesse, ja, unserer Kunden und die Produkte unserer Kunden sehr, sehr gut verstehen.
Können Sie noch mal 2, 3 andere bildhafte Beispiele machen von Produkten oder Lösungen, wo Ihre Produkte drinstecken?
Natürlich.
Ich fand das gerade ganz schön mit den Flaschen.
Frau Michel hat ja gerade das Thema Zusatzstoffe angesprochen. Sogenannte Additive, die unser Geschäftsbereich Bück herstellt, wo beispielsweise Lacken oder auch Kunststoffen oder auch Batteriematerialien in kleinen Dosen Substanzen zugesetzt werden, die einen bestimmten Effekt haben und die das Produkt besser machen. Also beispielsweise bei einem Lack, die dafür sorgen, dass man den Lack besser applizieren kann, dass der haften bleibt, dass der die Oberfläche vernünftig benetzt, dass bestimmte Glanz oder auch Abwesenheit von Glanz, also Mattigkeitseigenschaften eingestellt werden, dass die Oberfläche kratzfest ist. Also dass sie im Prinzip genau die Oberflächeneigenschaften erzielen, die sie mit der Lackierung erzielen möchten. Dafür sind diese Zusatzstoffe unverzichtbar. Und sie haben auch hier wieder ein Nachhaltigkeitsthema. Sie haben oftmals dann eben auch die Möglichkeit, dadurch es zu schaffen, dass sie von einer lösemittelbasierten Lackformulierung hin zu einer wasserbasierten Lackformulierung gehen, wo Wasser das Lösungsmittel ist, was erhebliche Umweltvorteile hat. Und unsere Zusatzstoffe, unsere Additive finden sich in den verschiedensten Lack- und Beschichtungsformulierungen weltweit. Und wir arbeiten auch dort sehr, sehr intensiv mit unseren Kunden zusammen, teilweise mit den Kunden unserer Kunden, um eben in der Anwendung den Effekt zu erzielen, den wir brauchen. Mhm. Weiteres Beispiel, wenn ich darf. Wir reden über die Energietransformation dieser Welt. Immer wenn Sie von fossilen Brennstoffen wegkommen wollen, brauchen Sie Strom aus erneuerbaren Energien. Dieser Strom muss erzeugt werden, er muss verteilt werden und er wird dann irgendwo in die Anwendung gebracht. Beispielsweise in Vortrieb, wenn Sie über ein Elektrofahrzeug reden. Bei der Energieerzeugung beispielsweise kommen unsere Produkte zum Einsatz, beispielsweise in einem Windrad. Ja, da ist ein Generator drin und mit jeder Umdrehung erzeugt dieser Generator Strom. Unsere Elektroisoliermaterialien sorgen dafür, dass dieser Generator jahrzehntelang ressourceneffizient hohe Leistungen erbringen kann. Eine Umdrehung eines Offshore-Windkraftrads erzeugt Strom, mit dem ein Einfamilienhaus 2 Tage auskommt. Eine Umdrehung. Da entstehen Spannungen, die müssen beherrscht werden. Und das leisten unsere Isoliersysteme. Und dann kommen wieder unsere Zusatzstoffe ins Spiel, weil diese Rotorblätter, die haben die Länge eines Jumbojets. Ja, das sind Ausmaße, da brauchen sie Stabilität, weil da sind ja Windlasten dran, die sind offshore schon groß. Ja, das sind faserverstärkte Kunststoffverbindungen und unsere Zusatzstoffe, unsere Additive sorgen dafür, dass das hält, dass sie die Integrität, dass sie die Stabilität haben, die eben hier Jahrzehnte Lebensdauer gewährleistet. Also das sind Beispiele einerseits für Produkte, die Anwendung, aber eben auch für den Beitrag, um eben auch bestimmte Nachhaltigkeitsfortschritte zu erzielen.
Und bedeutet das dann, dass jedes dieser Produkte oder der Beitrag, den Altana dann bringt, dass es eigentlich immer eine Innovation ist, oder?
Gut, es gibt natürlich Produkte, die sind jahrzehntelang im Einsatz. Ja, wir haben beispielsweise im Additivbereich Produkte, die Kunden heute ordern, die sind schon seit Jahrzehnten auf dem Markt. Die waren mal eine Innovation und heute würde man es vielleicht nicht mehr so bezeichnen. Aber die Innovation steckt häufig nicht nur unbedingt im Produkt, sondern in der Kombination auch bestimmter Produkte, die dann in der Anwendung ihre Wirkung erzielen. Also um wieder auf die Lackformulierung zurückzukommen, da ist es oftmals nicht nur ein Additiv, ein Zusatzstoff, sondern eine Kombination in einer bestimmten Konstellation, ja, die die Wirkung entsprechend herbeiführt. Und von daher ist es tatsächlich so, dass Innovation der Treiber unseres Geschäfts ist, aber dann oftmals ja dadurch auch Geschäftsbeziehungen in der Anwendung ja erzielt werden, die dann Jahre, teilweise Jahrzehnte lang auch Stabilität geben.
Wenn wir jetzt gerade bei dem Schraubverschluss von der Wasserflasche bleiben und dem Kunststoffnoppen, der da drin ist, damit das nicht ausläuft und der dann diese 3 Gramm war das, ne, Stahl einspart.
0,3. Rohverschluss.
0,3 der Verschluss. Dann kommen Sie mit dieser Innovation raus. Sind das dann auch Patente, die Sie halten? Oder ist das dann eine Erfindung sozusagen, die dann auch andere Chemieunternehmen, auch Spezialchemieunternehmen nachmachen können?
Also der Know-how-Schutz steckt oft im Patent, aber nicht nur. Ja, es ist tatsächlich Patentschutz, den wir anstreben. Es gibt Bereiche, wo Patentschutz nicht das ist, was wir anstreben, weil mit Patenten ist immer auch Veröffentlichung des Know-hows verbunden. Also wir arbeiten oftmals auch mit sogenannten, ja, der Amerikaner sagt Trade Secrets, also mit Geschäftsgeheimnissen. Und es ist oftmals so, dass die Innovation nicht nur in der Produktformulierung steckt, sondern in der Kombination aus, was ist das für ein Produkt, wie wird das Produkt hergestellt, was oftmals nicht trivial ist, und wie wird es dann in der Anwendung eingesetzt. Und erst die Kombination sozusagen aus Chemie, Formulierung und Anwendung ist die eigentliche Innovation und das, was man auch nicht unbedingt über Nacht sozusagen ersetzen kann, beziehungsweise was dann nicht unbedingt jeder kann. Und das ist für uns dann auch sozusagen die Nachhaltigkeit der Geschäftsbeziehung, die wir dadurch anstreben.
Herr Babila, Sie reden irgendwie mit sehr viel Begeisterung über Ihre Produkte. Ich frage mich jetzt schon die ganze Zeit, sind Sie von der Ausbildung, sind Sie Chemiker, Ingenieur, Betriebswirt?
Ehrlich gesagt bin ich Kaufmann. Mein Vater war Chemielehrer, aber ich selber habe eine kaufmännische Ausbildung durchlaufen. Ich bin aber ja, wie Sie eingangs schon gesagt haben, schon seit vielen Jahren beim Unternehmen. Und ehrlich gesagt, wenn man dann mit unseren Menschen, die in unseren Labors die Produkte entwickeln, dann in der Anwendungstechnik die Anwendung sozusagen optimieren, sprechen, wenn sie das vor Ort sehen, dann muss ich sagen, ist die Begeisterung schon ansteckend. Und von daher, ja, kann ich das auch nicht verhehlen.
Sie sind seit 1998 im Unternehmen, richtig?
Das ist richtig.
Gibt es viele Menschen, die schon länger im Unternehmen sind als Sie?
Es gibt ehrlich gesagt viele.
Ja, typisch Familienunternehmen, oder? Sehr, sehr hohe Loyalität.
Das ist in Familienunternehmen wahrscheinlich häufiger als sonst. Es ist aber gerade in einem Geschäft, wo das Wissen der Menschen, die Erfahrung der Menschen, das eigentliche, sagen wir, Unterscheidungsmerkmal ist, was unsere Kunden wertschätzen, steckt es auch ein bisschen in der DNA des Unternehmens, ja, dass eben diese langjährige Erfahrung bei uns eben auch damit einhergeht, dass wir oftmals lange Verweildauern haben, ja, in unserem Unternehmen. Und wenn wir Jubiläumsfeiern haben, wir machen das beispielsweise hier am Hauptstandort Wesel alle 2 Jahre, dann haben wir oftmals 30, 35, 40-Jährige, das ist immer dabei, ja, die eben über diese lange Zeit auch beim Unternehmen geblieben sind.
Und gab es bei Ihnen persönlich mal einen Moment, wo Sie ernsthaft über einen Wechsel nachgedacht haben? Oder war das eigentlich immer ziemlich klar, dass Sie bleiben möchten?
Also das habe ich, um ehrlich zu sein, 1998 nicht geahnt. Ja, ich glaube, sowas plant man auch nicht. Ich hatte einfach das Privileg, dass ich über diese fast 30 Jahre immer wieder ganz interessante Herausforderungen hatte. Ja, Aufgabenstellungen, ja, die oftmals, ehrlich gesagt, auch eine gewisse Nummer zu groß waren. Gepaart aber auch mit Vertrauen, ja, was ich gespürt habe, mit einem Handlungsspielraum. Das sind auch 2 unserer 4 Grundwerte. Und ich muss persönlich sagen, das hat mich immer beim Unternehmen gehalten. Ja, die Möglichkeit zu gestalten, interessante Aufgaben zu bewältigen und das in der Unternehmenskultur. Ich hatte ja 2 von den 4 Grundwerten schon genannt. Die beiden anderen sind Wertschätzung und Offenheit. Ja, eine Unternehmenskultur, die sehr stark auch meiner persönlichen Haltung entspricht. Und von daher würde ich fast sagen, ich war in den letzten 28 Jahren fast ein bisschen zu beschäftigt, um da intensiv drüber nachzudenken. Und es gab immer diese tollen Chancen. Und von daher, ja, bin ich heute immer noch hier.
Sie sagten eben, manches war eine Nummer zu groß. Das ist, glaube ich, so ein Gefühl, das ganz viele kennen. Können Sie da im Nachhinein erzählen? Also was waren das für Momente, Situationen, Herausforderungen, wo Sie dachten, wow?
Gut, ich bin ja schon in relativ jungen Jahren, ja, in auch höhere Führungsaufgaben gekommen. Ich beispielsweise im Jahre 2001 wurde ich gebeten, hier den Bereich Unternehmensentwicklung aufzubauen, der damaligen Chemiesparte. Altana hatte ja mal auch eine Pharmasparte. Und das sind dann schon auch größere Bretter gewesen, in Anführungszeichen, die ich mit den Teams, ja, oder mit dem Team, was ich aufgebaut habe, bohren durfte. Ja, also Akquisitionsprojekte, den Aufbau eines Strategieentwicklungsprozesses. Das waren schon wirklich ganz spannende Aufgaben, sozusagen im Herzen auch so der Strategie des Unternehmens. Ich bin jetzt mittlerweile ja auch schon seit 18 Jahren hier bei uns im Vorstand. Das sind auch da ja immer wieder Aufgaben gewesen, die sehr, sehr interessant waren. Ja, das Going Private beispielsweise, also der Rückzug von der Börse und viele andere auch strukturelle Veränderungen. Also von daher, die Aufgaben waren schon hochinteressant, ja, die ich mit den Teams ja hier bewältigen durfte.
Eine grundlegende Veränderung war ja dann 2008, als Altana dann private gegangen ist und es das Übernahmeangebot der Skion GmbH gab. Können Sie uns mal mit in diese Zeit zurücknehmen? Da waren Sie gerade 2 Jahre im Vorstand. Wie war das davor? Wie war das in dem Moment und wie war das danach?
Also das war natürlich eine ganz spannende Phase. Und wenn wir uns gedanklich in die Zeit zurückbewegen, war es auch eine Phase, die wirklich von einer erheblichen, auch weltwirtschaftlichen Verwerfung geprägt war. Ja. Wenn Sie sich daran erinnern, im September 2008 Lehman Brothers, ja, der Fall der Investmentbank, eine dadurch ausgelöste weltweite Finanzkrise. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, der Moment, als Angela Merkel und Herr Steinbrück vor die Kamera traten und so mehr oder weniger gesagt haben, die Spareinlagen sind sicher. Ich glaube, das war kurz vor möglichen Bankruns. Und in dieser Phase, das war also 2-3 Wochen später, hat unsere Aktionärin dieses Angebot rausgelegt, weil sie eine unternehmerische Chance erkannt hat. Und das war, fand ich, damals ein sehr mutiger Schritt. Eine Bestätigung auch des Unternehmens, des Managements, auch ein Vertrauensbeweis. Und ich will nicht verhehlen, dass das für mich durchaus auch Komponenten hatte, die gar nicht so angenehm waren, weil ich war zuständig für Investor Relations und hatte den ganzen Kontakt zu den Kapitalmarktspielern. Ich habe das auch gern gemacht, muss ich gestehen. Ja. Aber die Chancen, die da drin steckten, die waren schon auch gleichzeitig immens. Ja, weil erstens für das Unternehmen. Wir als Management konnten uns wesentlich stärker auf die, sagen wir mal, Exekution, die konsequente Verfolgung unserer Strategie konzentrieren. Also der Fokus, die Konsequenz, die haben wir dadurch nochmal deutlich steigern können. Und für mich persönlich hatte es die Chance, in den Folgejahren mehr und mehr auch wirklich operative Verantwortung zu sammeln, weil eben dieses ganze Kapitalmarktthema wegfiel. Mhm. Ja, und das war vielleicht dann auch die Grundlage dafür, dass ich dann irgendwann den Vorstandsvorsitz übernehmen konnte. Also in der Summe war das, glaube ich, für das Unternehmen und definitiv für mich eine sehr, sehr gute Entwicklung.
Und würden Sie sagen, dass es die Kultur des Unternehmens verändert hat?
Um ehrlich zu sein, gar nicht so sehr. Wir waren vorher schon ein Unternehmen, welches im Mehrheitsbesitz der Familie war. Das heißt, wir hatten vorher schon einen, wie man so schön sagt, Ankeraktionär, wo der Kapitalmarkt eine wichtige Rolle gespielt hat, aber wir dadurch schon die Möglichkeit hatten, eben durchaus langfristig mit einer Kultur, die vieles auch widerspiegelt, was unserer Eigentümerfamilie wichtig ist. Und das konnten wir, wie gesagt, noch konsequenter sozusagen leben. Aber eine wirklich fundamentale kulturelle Veränderung war aus meiner Sicht damit nicht verbunden. Aber natürlich viel Organisatorisches. Ja, also der Kalender ist ein anderer, wenn Sie als CFO, was ich damals war, eines kapitalmarktorientierten Unternehmens agieren im Vergleich zu einem privaten Unternehmen. Und diese Freiräume, die wir dadurch hatten, die konnten wir natürlich dann voll auf das Unternehmen fokussieren. Und ich persönlich würde rückblickend sagen, das hat dem Unternehmen auch gut getan, dass wir eben im Einklang mit unserer Eigentümerfamilie hier eben noch konsequenter unsere Strategie, ja, des nachhaltigen Wachstums, dass wir die noch konsequenter umsetzen konnten.
Wie präsent ist denn eigentlich die Eigentümerfamilie im täglichen Geschäft? Susanne Klatten ist ja stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende. Wie viel redet sie da tatsächlich mit?
Gut, das ist wirklich gutes, konstruktives Miteinander. Sie ist in dieser Rolle ja schon seit vielen Jahren, begleitet uns bei den wichtigen strategischen Entscheidungen, nimmt da auch an der Entscheidungsfindung teil. Und gleichzeitig gilt im Tagesgeschäft ja auch das, was ich eben schon mal angesprochen habe, nämlich der Handlungsspielraum, ja, den wir verspüren als Vorstand, den wir aber auch intern weitergeben an unsere Teams. Und von daher, ja, spiegelt sich so in der Art, wie wir das Unternehmen führen, auch wieder, was auch die Familie, ja, als Werte und auch als Handlungsleitlinien für sich erkennt.
Die Familie Quandt oder die Skion kann ja sehr glücklich sein mit der Beteiligung, denn 2025 gab es ja einen Rekordgewinn.
Also das Jahr 2025, denke ich, ist auch im Vergleich zu der Entwicklung der allgemeinen Industrie hier in Deutschland, Europa, für uns gut gelaufen. Wir haben ja im Prinzip gegen den Trend sogar ein leichtes operatives Wachstum erzielt im Umsatz und eben eine Ergebnissteigerung. Und das ist aus unserer Sicht auch ein Stück weit eine Bestätigung, ja, des langfristigen Weges, den wir gehen, eben unabhängig von konjunkturellen Zyklen in das Unternehmen zu investieren, in Innovation, in Nachhaltigkeit, die immer mehr Ziel auch unserer Innovationsanstrengungen ist. Und die Finanzkraft, die wir haben, also im Vergleich zu unserer Unternehmensgröße, ermöglicht uns diese Schritte. Was ich ergänzend noch erwähnen möchte, ist so diese Agilität, die Flexibilität unseres Organisationsmodells, die geht einher mit diesem Handlungsspielraum, den ich eben erwähnte. Die ermöglicht uns gerade in den Zeiten, die wir in den letzten Jahren hatten, die ja wirklich sehr volatil sind. Ja, also jedes Jahr, muss man da ganz ehrlich sagen, eine neue Herausforderung, auch große neue Herausforderungen. Und da muss man natürlich auch mit umgehen. Und sozusagen die Balance wahren aus einer klaren strategischen Richtung, einer auch stabilen strategischen Aufstellung, verbunden mit der Agilität, ja, in den jeweiligen Märkten auf dann unterschiedliche Marktherausforderungen zu reagieren. Und ich würde sagen, dass das auch aktuell gut klappt, diese Balance zu wahren, ja, in unserem Geschäfts- und Führungsmodell.
Was sind die größten Treiber von dem Geschäft von Altana? Also
gut, was uns natürlich antreibt, sind erstmal Märkte, ja, in denen Lösungen, Spezialchemielösungen, die einen Mehrwert bieten, auch gefragt sind, die dadurch ein gewisses Wachstumsmomentum, ein gewisses Wachstumspotenzial auch aufweisen. Ich hatte eben verwiesen auf die Energietransformation, auf Elektromobilität, wo jetzt Lösungen beispielsweise unserer Elantas sehr gefragt sind. Das sind fast schon Megatrends, ja, die uns Nachfragedynamik erzeugen. Dann Märkte, die Innovation, ja, honorieren, ja, wo wir auch Innovationstreiber, Innovationsführer in unseren Märkten sein möchten und wo wir auch typischerweise führende Positionen einnehmen. Ja, und wir glauben, dass der führende Spieler in einem Markt, gerade in einer solchen wissensgetriebenen Industrie, auch einfach mehr Wert schaffen kann, einfach weil wir mehr in diesen Markt investieren können. Und was in den letzten Jahren, ich habe das Wort Nachhaltigkeit ja schon wiederholt erwähnt, was in den letzten Jahren mehr und mehr tatsächlich auch zum Wachstumstreiber geworden ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben natürlich einerseits als Unternehmen, wir sind ein Chemieunternehmen, wir haben die Herausforderung, dass wir sozusagen einen Fußabdruck haben, den wir kleiner machen und nicht nur kleiner machen können, sondern auch weiter kleiner machen wollen. Wir haben da, glaube ich, schon einen überzeugenden Track Record hingelegt, aber sind noch nicht am Ende. Und gleichzeitig aber sehen wir uns vielmehr als Teil der Lösung, nämlich die Produkte, die wir haben, die Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten, die eben deren Produkt bzw. die gesamte Wertschöpfungskette nachhaltiger, CO2-ärmer machen können. Und das ist schon ein zunehmend wichtiger Treiber für unser Geschäft.
Ich würde gerne nochmal auf das Rekordergebnis zurückkommen, denn das steht ja eigentlich auch gegen den Branchentrend. Also was ich so lese, steckt die Chemiebranche in Deutschland eigentlich seit Jahren in der Krise, unter anderem wegen hoher Energiepreise. Warum scheint sie das weniger zu betreffen? Also produzieren sie andere Dinge, sind weniger energieintensiv dabei oder was ist der Grund?
Also der Hauptgrund liegt, glaube ich, schon in dem, was ich eben gesagt habe. Also die Kombination aus Innovation, aus Nachhaltigkeit, aus Investition, aus Finanzkraft, aus Agilität, um die 5 Punkte zu wiederholen. Und darüber hinaus muss man schon sagen, Sie haben 2 wichtige Aspekte angesprochen. Das eine ist das Thema Energieintensität. Unsere Prozesse in der Herstellung sind energieärmer, also haben nicht so eine Energieintensität wie viele andere Unternehmen in unserer Branche. Das ist insbesondere, wenn Sie in Europa fertigen, seit einigen Jahren eine große Herausforderung. Die trifft uns nicht so sehr. Gleichzeitig sind wir weltweit, ja, wirklich präsent. Wir sind in allen wichtigen Zielmärkten präsent mit eigenen Labors und da, wo wir wirklich größere Märkte haben, auch mit eigener Produktion. Dort sind wir Teil von regionalen, lokalen Wertschöpfungsketten und können daher mit so Dingen, die gerade die letzten Jahre geprägt haben, also Herausforderungen in so grenzüberschreitenden Wertschöpfungsketten, Zollthemen und so weiter, mit denen können wir auf dieser Basis, mit dieser ausgewogenen regionalen Aufstellung auch ganz gut umgehen. Und das sind alles noch ergänzende Faktoren, die uns ermöglichen, mit den aktuellen Herausforderungen auch ganz gut umzugehen. Auch wenn ich nicht verhehlen möchte, ja, dass das für unsere Teams, die für uns weltweit agieren, schon auch echte Herausforderungen sind. Ja, und da ist diese Agilität, die ich eben meinte, auch tatsächlich gefragt.
Und wenn wir jetzt nur auf den deutschen Markt gucken, verdienen Sie in Deutschland Geld?
Das kann ich klar mit Ja beantworten. Also wir verdienen in Deutschland Geld. Wir verdienen in den wesentlichen Märkten, in denen wir tätig sind. Das ist auch unser Anspruch. Und von daher fühlen wir uns nach wie vor mit der Aufstellung, die wir haben, recht wohl. Es ist allerdings so, Sie haben es auch in Ihrem Eingangsstatement angesprochen, wir machen in Deutschland noch etwa 10% unseres Umsatzes. Das heißt also, vom Markt her gedacht, ist die Bedeutung des Landes nicht mehr so entscheidend. Was allerdings noch entscheidend ist, ist, dass Deutschland immer noch für uns so die Innovationszentrale ist. Also viele unserer Entwicklungen, viele unserer Patente, ist auch eben angesprochen, kommen nach wie vor auch aus Deutschland. Und deswegen hat Deutschland so als Basis, auch als Kraftzentrum nach wie vor für uns eine hohe Bedeutung.
Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz bei Ihnen in der Organisation?
Also eine wachsende, eine wichtige Rolle. Und die Dynamik, ja, auch auf dem Feld ist schon grandios, muss man sagen. Also ich würde sagen, dass es heute in den meisten Arbeitsplätzen schon fast Alltag ist. KI-Tools wie beispielsweise ChatGPT oder Copilot oder ähnliche zu nutzen, ja, das nimmt zunehmend ja Eingang in jedem Arbeitsplatz. Hinzu kommt, dass wir in bestimmten Bereichen auch wirklich sehr strategisch ja auf KI setzen. Das ist einerseits ein infrastrukturelles Thema, dass wir an unseren Daten arbeiten, an unseren Datenstrukturen, ja, um sie eben künstliche Intelligenz noch besser zugänglich zu machen. Aber gerade wenn Sie den Forschungs- und Entwicklungsprozess anschauen, also das, wo die Innovation herkommt, ja, das ist sicherlich der Bereich, der heute schon am stärksten davon geprägt ist. Einerseits in der Produktentwicklung selbst, wo wir sogenannte Smart Labs haben, ja, die vollautomatisch gesteuert sind, wo aber vor allem die ganzen Daten, die wir vorher überhaupt nicht hatten, die also im Laufe der Entwicklung, also beispielsweise im Laufe einer Produktsynthese anfallen, jetzt diesen KI, diesen Analytics-Tools auch zugänglich gemacht werden können. Diese Daten hatten wir vorher gar nicht. Und das ermöglicht uns einerseits die Steuerung dieser Innovationsprozesse, aber andererseits ermöglicht es uns dann in der Zukunft noch zielgerichteter diesen Try-and-Error-Prozess zu gestalten, weil wir auf ganz andere Datenstrukturen zurückgreifen können. Ich hatte eben das Wort Anwendungstechnik erwähnt, vielleicht das auch kurz, weil es wirklich auch nicht ganz unwichtig ist. Das sind ja Tausende von Tests, die unsere Produkte durchlaufen. Also beispielsweise im Bereich der Additive, ja, wenn die Lackformulierungen zugesetzt werden, da werden also tatsächlich Lacke formuliert, appliziert, dann wird das Ergebnis gemessen, dann wird das in zig verschiedenen Varianten wiederholt. Wir haben ja in Wesel eine Anlage, die das vollautomatisch macht. Und auch hier ist die Automatisierung eigentlich nicht der eigentliche Hebel, sondern der eigentliche Hebel sind die Daten. Die Daten, die dabei anfallen und die wir jetzt nutzen, um eben noch gezielter dieses Wissen auch sozusagen anwenden zu können und in Testreihen, in Produktentwicklungsversuche zu übertragen.
Und jetzt gibt es schon KI-Anwendungen für den Arbeitsplatz, wenn es ums Schreiben und um die Kreativität geht. Es gibt KI-Anwendungen fürs Coding, fürs Programmieren. Gibt es auch schon spezielle KI-Anwendungen nur für chemische Forschungs- und Entwicklungsarbeit?
Das ist noch in den Ursprüngen. Ja, es gibt Partner, mit denen wir auf diesem Gebiet zusammenarbeiten. Aber da bewegen wir uns sicherlich, was so den Innovationszyklus angeht, noch etwas hinter der Welle der anderen Themen, die so die klassischen Office, ja, also Büroarbeitsplätze angehen.
Was wäre so ein Problem, wo Sie sich wünschen, ach, das wäre super cool, wenn die KI das mal löst, weil daraus wird ein Blockbuster in der Chemie herauskommen?
Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, so diese richtigen Blockbuster, die Sie beispielsweise aus der Pharmabranche kennen, die haben wir gar nicht. Das ist ehrlich gesagt auch ein charmanter Aspekt unseres Geschäfts, weil es das Geschäft ein bisschen stabiler macht. Also das größte Produkt, was wir im Unternehmen haben, ich sage Ihnen ganz ehrlich, das kann ich Ihnen noch nicht mal nennen. Ja, weil das ist ein Bruchteil eines Prozents von unserem Gesamtumsatz. Also ich will damit sagen, das ist eine sehr, sehr kleinteilige, ja, ein sehr, sehr kleinteiliges Produktportfolio. Und von daher kommt es bei uns immer darauf an, ja, mit diesen Entwicklungen die Fortschritte zu machen, die dann in der Summe dem Kunden die Lösung bieten. Und ich hatte es ja gerade schon gesagt, oftmals ist eben die Lösung eine Kombination verschiedener Produkte. Und da kommt dann das Thema KI zum Tragen, weil dadurch haben sie einfach eine hohe Komplexität. Und diese Komplexität aus Kombination verschiedener Produkte, die dann in der Anwendung zusammenspielen müssen, diese Komplexität, die können wir zunehmend besser, ja, durch KI beherrschen und dadurch zielgerichteter und vor allem schneller unserem Kunden eine Lösung bieten.
Herr Babilas, wir haben jetzt einen sehr tiefen Einblick ins Unternehmen bekommen. Wir würden das Bild gerne noch wieder ein bisschen aufziehen und über Deutschland sprechen, den Standort Deutschland. Sie sind ja jemand, der davor warnt, diesen Standort schlecht zu reden. In letzter Zeit wird ja viel geklagt und kritisiert, was Ihnen anscheinend nicht so gefällt. Warum?
Gut, jetzt muss ich persönlich sagen, es gibt in Deutschland tatsächlich viele Herausforderungen. Wir haben erhebliche Stärken als Land. Wir haben eine Grundlage, auf der wir, glaube ich, viel schaffen können. Aber es gibt Dinge, die uns aufhalten. Und ich finde, die muss man auch klar benennen. Ich bin persönlich nur der Meinung, es ist nicht angemessen, ja, diesen Standort komplett sozusagen runterzureden, zu schlecht zu reden. Denn man kann auch heute noch in Deutschland erfolgreich arbeiten. Und was uns hilft in Deutschland, ist eben diese immer noch sehr, sehr gute industrielle Basis, die uns beispielsweise von anderen Ländern hier in Europa, aber auch außerhalb von Europas unterscheidet, wo einfach die Industrie einen deutlich kleineren Anteil an der Gesamtwertschöpfung hat. Damit verbunden tolle Ausbildung der Menschen, ja, die duale Berufsausbildung, auch tolle Universitäten, die Netzwerke, ja, zwischen Unternehmen, mit Universitäten, da ist also ganz viel, mit dem man echt wuchern kann. Und was immer noch, ja, zum Erfolg vieler Unternehmen hier in Deutschland beiträgt. Nur wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre anguckt, hat sich einfach relativ gesehen einiges verändert, ja, wo Deutschland aus meiner und aus unserer Sicht bestimmte Hausaufgaben jetzt machen muss. Dazu zählt beispielsweise diese wirklich komplett aus dem Ufer gelaufene Bürokratie, die wirklich mal zurückzuschrauben und das auch mutig zu tun. Dazu zählt beispielsweise das eben angesprochene Thema Energiekosten. Das ist vielleicht für uns ja nicht so durchschlagend wichtig, aber für viele Unternehmen, auch in unseren Wertschöpfungsketten schon. Und einfach die Wettbewerbsnachteile, die wir dort mittlerweile haben, insbesondere gegenüber Nordamerika, aber auch gegenüber einigen asiatischen Ländern, die sind auf Dauer so nicht tragbar. Und sie stehen auch der Energietransformation, also weg von den Fossilen hin zu den Erneuerbaren, stehen auch ein Stück weit im Wege. Das Thema Digitalisierung, das Thema Ausbau der Infrastruktur. Also wir haben hier an vielen Stellen wirkliche Nachholbedarfe. Und da muss aus meiner Sicht Deutschland jetzt auch wirklich mutige politische Schritte gehen, damit wir das wieder in die Spur kriegen. Ja, aber der für mich wahrscheinlich wichtigste Punkt ist tatsächlich der erste. Denn wir erleben das im Alltag einfach, dass uns zu viele Dinge einfach aufhalten. Ja, und ich muss ja sagen, vieles der Bürokratie und der Regulierung ist ja gut gemeint, aber oftmals ist es eben auch nicht gut gemacht.
Unsere Bundesregierung ist ja jetzt seit ungefähr einem Jahr im Amt. Wie gucken Sie auf dieses Jahr?
Also ich würde sagen, da muss und also da darf und muss noch mehr kommen. Die Bundesregierung hatte ja bisher so die Art, bestimmte Reformen anzukündigen. Und so vom Ankündigungs- in den Handlungsmodus sind wir nur in Teilbereichen gekommen. Und ich hoffe sehr, dass das, was jetzt ja auch in Aussicht gestellt wurde, dass jetzt in den nächsten Monaten tatsächlich einiges passiert, dass das auch stattfindet. Es gibt auch gute Seiten, was die Bundesregierung angeht, aber auch was die EU-Kommission angeht. Die EU ist ja auch immer wichtiger für uns als rahmensetzende Instanz. Beispielsweise, dass wir bei der Chemieregulierung jetzt eine klare Aussage haben, es bleibt bei dem REACH erstmal. Das REACH wird nicht angefasst, ja, was für uns wichtig ist.
Ich glaube, Entschuldigung, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, ich glaube, das müssen Sie uns erklären, was das bedeutet, dass das REACH nicht angefasst wird.
REACH ist ja die Chemikaliengesetzgebung, ja, ist ja vor einigen Jahren eingeführt worden, wird ehrlich gesagt heute in vielen anderen Regionen nicht unbedingt kopiert, aber wird in ähnlicher Weise umgesetzt. Da geht es um die Registrierung und auch Prüfung ja, von Chemikalien, die hier in Umlauf gebracht werden. Und da gab es ja Bestrebungen, das nochmal deutlich auszuweiten. Und das ist erstmal vom Tisch. Das ist eine gute Nachricht, weil es den Chemieunternehmen, aber auch den Verbrauchern die Möglichkeit eröffnet, ja, mit den Dingen weiterzuarbeiten, die wir heute haben und auch weitere Kostenbelastungen zu vermeiden. Bei der Umsetzung auch von EU-Regeln, wo Deutschland sich oftmals ja so ein bisschen hervorgetan hat, die nochmal mit extra Schleifen zu versehen, hat sich auch eine Verbesserung eingestellt. Also wir haben schon den Eindruck, dass die Botschaft, dass Wettbewerbsfähigkeit, dass eine prosperierende Industrie wichtig ist und dass es dafür auch ein gewisses Umsteuern braucht, dass die ganz klar angekommen ist und wir sehen auch die ersten Schritte. Aber aus unserer Sicht kann und muss da jetzt noch mehr kommen. Denn, und das vielleicht noch, eine prosperierende Industrie ist essentiell, um unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Ich habe ja einige Beispiele erwähnt, wie wir, und wir sind ja nur ein Beispiel für viele, wie wir Lösungen anbieten können, die zur Nachhaltigkeit beitragen. Und wir werden diesen Nachhaltigkeitsweg nur dann erfolgreich wirklich auch als Gesellschaft beschreiten können, wenn wir eine leistungsfähige Industrie haben. Und deswegen haben wir uns ja auch an so Dingen wie der Antwerpener Erklärung, den sogenannten Industriepakt für den Clean Industrial Deal, ja, beteiligt, weil wir wirklich glauben, dass es auch für die Gesellschaft wichtig ist.
Und an welcher Stelle fühlen Sie sich als Chemieunternehmen von der Gesellschaft manchmal missverstanden?
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, da kann ich gar nicht so viel Anekdotisches berichten. Wir tun natürlich viel, um mit unseren Stakeholdern ja, in Kontakt zu kommen. Das können hier an unserem Standort die Nachbarn sein. Ja, das sind natürlich unsere Kunden. Das sind auch in den für uns relevanten Bereichen natürlich politische Entscheidungsträger. Und wir fühlen uns da, ehrlich gesagt, wenn man die Zeit hat, bestimmte Dinge zu erklären, meistens auch wirklich gut verstanden. Also ich kann darüber nicht klagen, möchte ich sagen, dass wir uns irgendwie missverstanden fühlen.
Ich hätte gedacht, dass vielleicht manche denken, Chemie ist nicht so nachhaltig und deswegen muss man so viel über Nachhaltigkeit sprechen.
Das ist immer noch Teil unserer Aufgabe, ja, das immer wieder zu erklären. Das ist aber, finde ich, jetzt auch gar nicht falsch. Nur ich persönlich habe schon den Eindruck, dass das in vielen unserer sozusagen Stakeholder Gruppen schon auch ganz gut verstanden wird. Aber man muss es immer wieder erklären. Ich sage ganz ehrlich, das macht ja auch Freude.
Rückblickend jetzt auf die 30 Jahre, ne, bei Altana.
Ne? 28 sind es fast.
Was sind so die drei Sachen für Sie persönlich, auf die Sie am meisten stolz sind?
Das ist eine ganz schwere Frage, muss ich ganz offen sagen.
Denkt man so selten drüber nach, ne?
Das stimmt. Gerade weil ich das Privileg hatte, über diese Jahrzehnte an vielen Dingen mit den Teams hier zu arbeiten und auch ehrlich gesagt ganz viele Dinge zu Ende zu bringen. Das betrachte ich persönlich als ein wirkliches Privileg. Und wenn ich zurückblicke, gab es viele strukturelle Veränderungen, gab es viele Ausrichtungen. Das sind natürlich damals die Konzernneuordnung, dann irgendwann der Weggang von der Börse, große Akquisitionen, ja, mit denen wir teilweise für uns auch neue Märkte erschlossen haben, die damit verbunden Integrationsprojekte. Aber auch so Dinge wie die Ausrichtung des Unternehmens auf Nachhaltigkeit, ja, die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in vielen, auch in den Entscheidungsprozessen, die Beschreitung des Wegs zu Net Zero, auf dem wir schon große Fortschritte gemacht haben, ja, seit 2014 über 50% unserer CO2-Emissionen in unserem eigenen Einflussbereich haben wir bereits gesenkt. Also ganz viele große, aber auch kleine Schritte, ja, die das Unternehmen so ein Stück weit in der Spur halten, auf dem Weg zu nachhaltigem Erfolg. Das ist in der Gesamtheit eigentlich ja ein Privileg, das so begleiten zu können mit den Teams.
Bevor wir jetzt gleich zu den letzten drei Fragen kommen, wo die erste eine Buchempfehlung sein wird, ist mir gerade eingefallen, dass Altana hat ja auch bei dem wundervollen Buch The Secrets of German Family Businesses mitgemacht. Was ist aus Ihrer Sicht das Geheimnis von Familienunternehmen?
Das Geheimnis ist aus meiner Sicht die Verbindung aus langfristiger Ausrichtung, dem Denken in Generationen, dem Bewahren einer Werthaltigkeit und dem Verständnis, dass das, was wir tun, letztlich auch für die nächste Generation, ja, Wert darstellen muss, mit einer gesunden Leistungsorientierung und einer Nähe zu Produkt, zu Kunde, zu Markt, also einer Unmittelbarkeit, möchte ich fast sagen, ja, zu unserem Geschäft. Und das, finde ich, macht oftmals gute Familienunternehmen aus. Und das ist ein Umfeld, wo es auch wirklich Freude macht.
Eine der letzten drei Fragen ist aber, welches Buch haben Sie zuletzt gelesen, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen würden, auch zu lesen?
Ich kann nicht sagen, dass ich es zuletzt gelesen habe, aber es war eines der letzten Bücher, die ich da gelesen habe. Ich halte es hier mal hoch, das ist natürlich den Hörern nicht ersichtlich. Es heißt Eingefroren am Nordpol. Der Autor ist ehrlich gesagt auch kein Household Name, genauso wenig wie Altana, Markus Rex. Der war Expeditionsleiter auf der Polarstern, also dem deutschen Forschungsschiff, in den Jahren 2019 und 20. Und es ist wirklich ein tolles Buch. Ich kann es wirklich empfehlen. Es ist so fesselnd wie ein Abenteuerroman. Das Schiff war wirklich in den Eisschollen, ja, über Monate festgesetzt und ist sozusagen durch die Arktis gedriftet mit der Eisdrift. Es ist faszinierend, was so die Natur Einblicke in dieser sehr, ja, harten Region angeht. Es ist faszinierend, wie dort Wissenschaft betrieben wurde, auch zu welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen das kam. Auch natürlich ein Stück weit bedrückend, ja, welche Folgen beispielsweise der Klimawandel in diesem Ökosystem hat. Also in der Summe ein sehr, sehr lesenswertes Buch, hat mich berührt.
Ja, wenn wir jetzt beim Bingo wären, hätten Sie jetzt Bingo gehabt?
Ah.
Weil das Buch wurde auch schon mal vorgeschlagen, zum ersten Mal im Podcast hier bei unserem Buchclub, dass ein Buch zum zweiten Mal vorgeschlagen wird. Und zwar hat Frau Angelique Renkhoff-Mücke vom Familienunternehmen Barema das gleiche Buch vorgeschlagen. Vielleicht sollten Sie beide mal sprechen. Wir haben auf jeden Fall den gleichen Geschmack. Und ich habe das Buch danach auch gelesen. Es ist wirklich empfehlenswert.
Dann komme ich zur nächsten Frage. Und zwar, was würden Sie gerne lernen?
Also ich kann natürlich auch hier wieder erstmal sagen, das Tolle an meinem Beruf ist, dass ich jeden Tag erstmal lernen darf und lernen kann. Und dass man einfach nie damit auslernt, dass es immer wieder Überraschungen gibt. Und dass wir natürlich versuchen, sozusagen, das ist Teil unserer Natur, die Überraschungen zu vermeiden, indem man Strategien entwickelt und exekutiert und so gut es geht umsetzt. Aber natürlich sind die Überraschungen Teil des täglichen Geschäfts, ja. Und wir lernen dadurch nie aus. Was ich persönlich, muss ich sagen, über die Jahre immer mehr ins Zentrum des Handelns gesetzt habe, sind natürlich die Beziehungen zu Menschen. Das ist in so einem beruflichen Weg, ja, von den Inhalten, von Zahlen, Daten und Fakten, die Richtung, die das einfach genommen hat. Ja, heute ist die Hauptarbeit, die ich tue, mit Menschen zu sprechen, mit Menschen zu gestalten, ja, Und die wichtigsten Entscheidungen, die ich treffe, sind am Ende Personalentscheidungen. Ja? Und sagen wir mal so, noch besser die Menschen ja, zu verstehen, ist sicherlich ja auch etwas, was mich ein Stück weit antreibt.
Sie dürften jetzt aber auch etwas sagen, das gar nichts mit Ihrem Beruf zu tun hat, also häkeln.
Auch eine gute Frage. Wenn ich, sagen wir mal so, auf meine Hobbys gucke, ich bin ja ein begeisterter Koch, also da habe ich noch eine Menge zu lernen. Ja? Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, für die Zeit, die irgendwann mal kommt, nach dem Beruf, da will ich dann besser werden. Ich muss mir keinen Stern erkochen, aber ich will zumindest mal meine Frau und meine Gäste vielleicht noch besser sozusagen verwöhnen, als ich es heute kann. Also sozusagen von der Chemieküche in die private Küche irgendwann zurückzugehen, ist eine interessante Perspektive, auch wenn das noch in der Zukunft liegt.
Schönes Ziel, ja.
Das leitet uns zur Abschlussfrage. Welches Kapitel Familienunternehmensgeschichte möchten Sie einmal geschrieben haben?
Ich hatte ja eben gesagt, dass ich das Privileg habe, schon viele Kapitel mitgeschrieben zu haben in den 28 Jahren. Und dass eben dieses gemeinsame Streben nach nachhaltigem Erfolg dem Ganzen so ein bisschen auch zugrunde liegt. Und wenn ich eins herausgreife, was noch ein Stück weit vor uns liegt, ist es wieder dieser Begriff der Nachhaltigkeit. Das ist wirklich ein Herzensanliegen von mir. Also das Unternehmen wirklich so konsequent auf Nachhaltigkeit auszurichten, dass sowohl der Weg, unseren Fußabdruck zu verringern, ja, unumkehrbar ist, aber gleichzeitig eben auch dieses Wachstumsmoment uns noch stärker antreibt. Und das Kapitel, muss ich persönlich sagen, nimmt schon zentralen Raum ein. Und es treibt mich auch an, das mit unseren Teams, mit den Menschen hier auch weiter anzugehen.
Super, vielen Dank, Herr Babilas, für das Gespräch und schöne Grüße nach Wesel.
Vielen Dank.
Schöne Grüße, wo immer Sie heute sitzen.
In Berlin.
Wunderbar.
Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.